HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Nach 20 Stunden war er beendet, der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Den Tag über hieß es aber leergefegte Bahnsteige, keine Züge in Sicht. Um 18 Uhr am Donnerstag war der Streik offiziell beendet. Die Bahn hat über 80% der Fernzüge aus dem Programm genommen, aber auch die Regionalzüge und S-Bahnen waren betroffen. Wie hat sich der Streik bei uns in Hessen ausgewirkt und was haben die Reisenden gesagt? HR-Inforeporter Lars Hofmann berichtet von diesem Streiktag.
Am Frankfurter Hauptbahnhof steht am Morgen ein älterer Herr verzweifelt auf einem Bahnsteig. Ein großer Koffer daneben. Er komme gerade aus Namibia. Der Streik, dachte er, gehe erst heute Abend los.
Ach so, von gestern, das wusste ich nicht. Von gestern Abend bis heute Abend. Ich musste weiter nach Braunschweig, ich bin kaputt, können Sie mir glauben. Der Flug und die Eisenbahn, das ist...
Viele Fernzüge fallen aus am Hauptbahnhof in Frankfurt. Wenigstens ein ICE nach München fährt.
Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
Ein Mann am Bahnhof schaut auf sein Handy.
Ja, ich habe gerade die eine Chance verpasst und die nächsten 3 Stunden ist jetzt keine Chance mehr, nach München zu kommen. Und jetzt überlege ich gerade, was ich mache.
Und auch viele Regionalzüge sind gestrichen. Im Rhein-Main-Gebiet fahren darüber hinaus kaum S-Bahnen. Genauso trifft es viele Reisende und Pendler in Kassel und Fulda.
So wie es im Moment aussieht, fährt er nicht. Sollte um 7.53 Uhr nach Frankfurt gehen, ICE, fällt offensichtlich aus.
Würde eigentlich gerne nach Ulm in Süddeutschland zurückfahren. Aktuell scheint der Zug auszufallen. Das heißt, wir sitzen hier komplett fest.
Ich bin froh, dass wenigstens dieser Zug Richtung Frankfurt erstmal fährt. Nach Schlüchtern. Alles wird gut.
In Kassel und auch in Frankfurt haben sich vor den Bahnhöfen streikende Lokführer versammelt. Klaus Nienhardt ist Lokführer bei der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet. Natürlich will auch er mehr Geld. Besonders wichtig sei aber die Arbeitszeit. Die Gewerkschaft fordert 35 statt wie bislang 38 Stunden pro Woche.
Ja, die Belastung ist sehr hoch. Deswegen Reduzierung der Arbeitszeit auf 35-Stunden-Woche. Es gibt ja andere große Gewerkschaften, IG Metall, sage ich, 35-Stunden-Woche. Die wollen runter auf die 32-Stunden-Woche. Das ist schon wichtig.
Genau an dieser Forderung scheiden sich die Geister. Die Bahn lehnt Verhandlungen über kürzere Arbeitszeiten schlicht ab. Deswegen auch der Streik. S-Bahn-Lokführer Klaus Nienhardt sagt, wenn die Bahn sich hier nicht bewege, könnte es noch heftiger werden.
Nun, es handelt sich hierbei um Warnstreik. Es sind ja nur 20 Stunden, klar, der normalen Bevölkerung tut das weh. Ja, das kann der Anfang sein, wir hoffen natürlich nicht.
GDL-Chef Klaus Weselski hat schon gewarnt, sollten die Verhandlungen mit der Bahn scheitern, sei auch schnell eine Urabstimmung über längere Streiks möglich. Die für heute und morgen angesetzten Verhandlungen hat die Bahn aus Ärger über den kurzfristigen Streik abgesagt. Nächste Woche soll aber weiter verhandelt werden. Viele Bahnkunden wären froh, wenn schnell eine Einigung gelänge. Denn sie sind genervt, in Kassel genauso wie in Frankfurt oder Fulda.
Generell habe ich gegen Streiks nichts. Ich finde, nur so kurzfristig Streiks anzukündigen, finde ich gelinde gesagt unfair.
Mittlerweile hat man schon das Gefühl, dass sie ganz bewusst ihre Macht ausnutzen, um so Druck auszuüben, dass halt alles stillsteht.
Verständnis auf jeden Fall, aber es ist schon sehr hart, also so früh und so spontan zu streiken, finde ich.
Ja, es ist halt für alle, die darauf angewiesen sind, blöd, ne? Es ist irgendwie so eine verzwickte Situation für beide Parteien sozusagen.
Beide Parteien, also die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL, müssen es schaffen, miteinander zu reden. Ansonsten werden schon bald wieder viele Züge stehen bleiben. Beim nächsten Streik in Hessen.
Über den Lokführerstreik der GDL und die Auswirkungen bei uns in Hessen im Bahnverkehr hat Reporter Lars Hofmann berichtet. Und wir bleiben beim Verkehr. In Offenbach haben sich alle deutschen Fluglärmkommissionen getroffen. Darin sitzen Vertreter von Städten und Gemeinden, die rund um einen Flughafen liegen. Sie befassen sich mit der Frage, wie der Flugbetrieb möglichst wenig belastend für die Anwohner gestaltet werden kann. Auch für den Frankfurter Flughafen gibt es eine solche Fluglärmkommission. Bei ihrem Treffen am Donnerstag in Offenbach haben die Kommissionen unter anderem strengere Grenzwerte gefordert. Reporter Roman Warschauer berichtet.
Vor Corona starteten und landeten am Frankfurter Flughafen im Jahr rund 500.000 Flugzeuge. Für die Menschen in den Städten und Gemeinden rund um Deutschlands größten Flughafen teilweise eine enorme Belastung. Eine Belastung, die krank machen kann, sagt Umweltpsychologe Dirk Schreckenberg.
Fluglärm bedeutet, wie Verkehrslärm generell, dass Stress erzeugt wird. Und wenn dieser Stress chronisch ist, führt das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es führt zu dem Risiko von Depressionserkrankungen. Schlafstörungen treten auf, die Menschen sind belästigt.
Das Fluglärmschutzgesetz hat für den Flugbetrieb Regeln aufgestellt und Schutzzonen eingerichtet. Also Zonen, in denen der Lärm so hoch ist, dass Bewohner dort zum Beispiel besonders schallisolierte Fenster bezahlt bekommen. Doch das Gesetz ist von 2007 und Paul Gerhard Weiß, Vorsitzender der Frankfurter Fluglärmkommission, sagt:
Es ist dort festgelegt, dass es nach 10 Jahren zu evaluieren ist. Deshalb meinen wir, jetzt ist es an der Zeit, endlich diese Überprüfung des Gesetzes durchzuführen und das Gesetz entsprechend wissenschaftlicher Erkenntnisse anzupassen.
Die deutschen Fluglärmkommissionen hatten deswegen eine Gruppe von Wissenschaftlern beauftragt, sich die neuesten Erkenntnisse zum Lärm und seiner Wirkung anzuschauen. Ergebnis: Die Folgen des Fluglärms für die Gesundheit werden heute kritischer gesehen, sagt Dirk Schreckenberg, einer der Wissenschaftler.
Wir haben also vor 5 bis 10 Jahren zum Beispiel zu psychischen Erkrankungen durch Lärm wenig klare Ergebnisse gehabt. Da zeichnet sich jetzt ein anderes Bild ab, dass wir zu der Depression robustere Ergebnisse haben, dass Fluglärm Effekt hat. Und nicht nur Fluglärm, auch Straßenverkehrslärm ist gut belegt, dass da Depressionserkrankungsrisiken erhöht sind.
Demnach steige das Risiko einer Depression um 14%, wenn der Fluglärm 10 Dezibel lauter ist. Auch das Risiko, an Herzinfarkt zu sterben, sei 9% höher. Auf Basis dieser Erkenntnisse haben die Wissenschaftler neue, strengere Grenzwerte ermittelt. Sollte das umgesetzt werden, würde es zwar nicht unbedingt leiser werden rund um den Frankfurter Flughafen, aber, sagt Kommissionsvorsitzender Paul Gerhard Weiß,
auf jeden Fall wären sehr viel mehr Menschen anspruchsberechtigt, passiven Lärmschutz, also baulichen Schutz an ihren Gebäuden vorzunehmen und dafür auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung zu bekommen.
So würde dann etwa ganz Offenbach in einer Schutzzone liegen. Heute sind es rund 80%. Doch das alles sind erst einmal nur Forderungen. Die Fluglärmkommissionen wollen mit diesen Zahlen nun Druck in Berlin machen, damit sich die Regierung überhaupt wieder mit dem Fluglärmschutzgesetz beschäftigt und dieses möglicherweise überarbeitet.
Strengere Grenzwerte beim Fluglärm, das haben die deutschen Fluglärmkommissionen in Offenbach gefordert, Roman Warschauer berichtete. Von einem ganz bestimmten Chipstyp sollte man wohl besser die Finger lassen. Das hessische Umweltministerium zieht sie jetzt sogar offiziell aus dem Verkehr. Es geht um die sogenannten Hot Chips. Die sind nämlich so scharf, dass deswegen schon Menschen ins Krankenhaus mussten. Auch hier bei uns in Hessen. hr-Info-Reporter Tobias Lübben.
Sie müssen raus aus den Regalen der Supermärkte und Kioske in Hessen. Die feuerroten Kartons mit den Hot Chips. Die Kartons haben die Form eines Sarges und enthalten nur einen einzigen dreieckigen Tortilla-Chip und einen Latexhandschuh. Den braucht man, damit man nicht das superscharfe Chili-Pulver an die Finger bekommt und sich versehentlich in die Augen oder unter die Nase reibt. Vor allem Jugendliche in Hessen kennen diese Chips. Manche haben sie auch probiert.
Es war so ein bisschen warm, schwindelig. Ich habe dann Schokomilch getrunken.
Ein Kollege von mir, er hat gekotzt. Er war im Krankenhaus auch. Wurde abgeholt vom Krankenwagen. Er meinte danach, es war am Anfang nicht so schlimm, aber danach wurde es halt schlimmer.
Meine Cousins haben da auch mitgemacht. Die meinten, es war sehr schlimm und so. Und dann, man konnte da so nicht atmen und so.
Von längerfristigen Gesundheitsschäden ist in Hessen zwar bisher nichts bekannt, aber im Extremfall seien heftige Reaktionen möglich, sagt Julia Erath-Honold, Ärztin an der Frankfurter Uniklinik.
Bei Kindern, wenn es da auch zu schwerwiegenden Reaktionen kommt, sind wahrscheinlich doch allergische Reaktionen, ja, nicht bekannte Allergien. Das Problem auch, die dann zu wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen bis hin zu einem Kreislaufstillstand führen können.
Schon seit längerem warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung, deshalb Kinder und Jugendliche vor diesen Chips. Denn sie enthalten viel Capsaicin, so heißt der Stoff, der für die Schärfe sorgt. Laut Hersteller stammt er aus einer neuartigen Chilischote namens Carolina Reaper. Das hessische Umweltministerium hat den Capsaicingehalt der Chips vor kurzem messen lassen. Ergebnis: Bei einzelnen Chips lag die Konzentration bei fast 20 Gramm Capsaicin pro Kilo. Das ist das Dreifache von dem, was das Bundesinstitut für gerade noch unbedenklich hält. Nun müssen die Händler in Hessen die Chips aus dem Verkauf nehmen. Dabei waren sie mancherorts ein Kassenschlager, sagt Munes Ahmad Chohan, Kioskbesitzer aus Kassel.
Im Verhältnis zu den anderen Chipsorten, die wir verkaufen, ob es deutsche Produkte sind oder amerikanische Chips, sind die Hot Chips auf jeden Fall das Zehnfache schneller über die Ladentheke verkauft.
Chohan sagt, er habe die Chips nicht an Jugendliche verkauft. Der Hersteller hatte die Packung sogar mit Warnhinweisen versehen. Kinder, Jugendliche und Schwangere sollten Vorsicht walten lassen. Das Marketing dagegen zielte gerade auf ein jüngeres Publikum. Auf der Packung wird dazu aufgefordert, die Chips zu essen, die Reaktionen zu filmen und das Video in sozialen Medien zu teilen. Als Mutprobe, als sogenannte Hot Chip Challenge. Das haben auch viele gemacht. Einige mit unangenehmen Folgen. Damit soll es jetzt vorbei sein, denn ganz gleich wie alt die Kunden sind, in Hessen dürfen diese Chips nicht mehr verkauft werden.
Verkaufsaus in Hessen für die Hot Chips. Reporter Tobias Lübben hat uns über die extrem scharfen Chips informiert. Vor 70 Jahren wurde der Kinderschutzbund gegründet. Ein großes Jubiläum für einen Verband, der sich das Wohl der Kinder zur Aufgabe gemacht hat. Deren Rechte stärken, gewaltfrei aufwachsen zu können, Chancengleichheit zu haben und individuell gefördert zu werden, das ist das Leitbild. Meine Kollegin Steffi Mosler war beim Ortsverband in Fulda, um zu erfahren, wie der arbeitet. Und sie hat einen jungen Mann getroffen, der schon als ABC-Schütze vom Engagement profitiert hat.
Jana hatte schon ab der ersten Klasse einen sicheren Betreuungsplatz. Den brauchte er auch, weil seine Eltern arbeiten und ihn nach dem Unterricht nicht gleich abholen können. Dass er hier in der Adolf-von-Dahlberg-Schule im Herzen Fulda so gut aufgehoben war und ist, findet der Achtjährige super.
Gut, also schön, weil es dann einfach irgendwie leichter ging.
Dass die Grundschule ein solch großes und gut ausgearbeitetes Betreuungskonzept überhaupt hat, liegt auch am Kinderschutzbund. Denn der Ortsverband Fulda hatte vor rund 20 Jahren einen Mittagstreff eingerichtet. Ein Auffangbecken für alle Kinder, die nach der Schule betreut werden mussten, sagt die erste Vorsitzende Ulrike Westphal-Geiger. Und daraus ist viel mehr entstanden.
Und dass die Kinder überwiegend aus der Adolf-von-Dahlberg-Schule kamen. Und dann passierte es, dass diese Schule umgebaut wurde, dass es Möglichkeiten für ein Betreuungsangebot gab. Und dann sind wir hier als Kooperationspartner in den pädagogischen Nachmittag mit eingestiegen.
Bedeutet Betreuung nach dem Unterricht. Und hier kommen nun die Ehrenamtlichen ins Spiel, W. Notburger-Gößmann. Sie ist ehemalige Schulleiterin, die in der Hausaufgabenbetreuung einen ganz wichtigen Beitrag leistet.
Es sind in der Regel Kinder aus Familien, wo die Eltern die schulische Unterstützung, die wir immer noch in unserem Land von den Elternhäusern erwarten, nicht leisten können.
Das alles leisten Ehrenamtliche, auch Harald Frühauf. Ein paar Telefondienste pro Monat übernimmt der ehemalige Schulleiter am Kinder- und Jugendtelefon. Die Nummer gegen Kummer, eine weitere wichtige Säule der Arbeit des Kinderschutzbundes.
Zunächst mal ist es immer ganz spannend, weil man nie weiß, was kommt. Vorwiegend geht es natürlich auch um familiäre Probleme, Liebe, Sexualität, Aufklärung, Missbrauch in der Familie, ich werde gemobbt, solche Themen. Ja, bis hin wirklich zu den ernsthaften Themen, die uns dann wirklich auch mal was abverlangen, wenn also Jugendliche mit dem Gedanken spielen, Selbstmord zu begehen und einfach nochmal eine Aussprache suchen.
70 Jahre Kinderschutzbund, wie Kindern konkret geholfen wird, darüber hat Steffi Mosler am Beispiel Ortsverband Fulda berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.